Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mal wieder über Star Trek rede, beziehungsweise über einen Star Trek Kinofilm der späten 90er Jahre. Ein Film, zu dem mich, ich glaube, jemand jetzt, seit ich ihn kenne, so ein bisschen versucht hat zu überreden. Und jetzt hat er es geschafft. Der gute Jörg ist nochmal hier. Hallo Jörg.
Hallo Gregor, ich grüße dich. Und ich bin froh, endlich mal über diesen Film reden zu können. Also viele Leute, die uns jetzt zuhören, die mich kennen, werden jetzt sagen, endlich hat er jemanden gefunden, mit dem er darüber quatschen kann. Und ich freue mich wahnsinnig, wieder bei dir zu sein.
Ah, immer gerne. Ich teile diese Freude und wir beide reden über, wollen ein bisschen über Star Trek, der Aufstand oder beziehungsweise Star Trek Insurrection, wie er im Original heißt, reden. Es gibt auch einen kleinen Anlass noch dazu. Der Film ist jetzt kürzlich 25 Jahre alt geworden.
Richtig.
Yes.
Da hast du mich doch aufmerksam gemacht. Ich hätte das gar nicht mitgeschnitten. Ich fand das super.
Ja. Ich war überrascht, dass er so spät gestartet ist. Irgendwie kurz um 20. Dezember 1998, also so ganz kurz vor Weihnachten in den USA. Mhm. Das hatte mich so ein bisschen überrascht und drauf kam ich dann auch wieder so ein bisschen über die Retro-Rezension von 25 Jahre Star Trek, der Aufstand von Matthias beim Trekzone Network. Ja, der hat einen ganz, ganz tollen Artikel darüber geschrieben, den ich sehr oft zitieren werde in dieser Folge. Ja, okay. Und wahrscheinlich viel von dem, was ich sage, habe ich von da geklaut. Also als Hommage verwendet oder so. Weil der ist ganz, ganz toll, den verlinke ich auch wie immer. Ja. Den verlinke ich auch in den Shownotes und der hat mich da nochmal so ein bisschen tiefer in diesen Film eingeführt. Und ich muss sagen, Star Trek, der Aufstand war bei mir in meiner Wahrnehmung, in so meiner Star Trek-Vergangenheit immer so der schlechteste TNG-Film. Ich habe den immer so als, ja, ist irgendwie nicht Kino, der ist eher mehr so halb Fernsehen, halb Kino, so war meine Sichtweise immer. Und ich habe den auch früher, es gibt sicher von mir so ältere Folgen, wo ich noch so sage, dass der so für mich so der schwächste TNG-Film ist. Und ich muss sagen, jetzt nach auch nochmaligem Gucken, würde ich das schon ein bisschen revidieren. Da ist er nicht mehr so der schlechteste.
Aber hast du das auch schon gesagt, nachdem du Nemesis gesehen hast?
Ja. Also um das neue aktuelle 2024er Ranking von Gregor.
Ja, okay.
Der TNG-Filme, der TNG-Filme zu sagen, wäre die Reihenfolge First Contact, Generations, dann Aufstand, dann Nemesis.
Ja, da gehe ich mit.
Ja, ich habe so ein Spleen für Generations, weißt du, auch wenn er natürlich auch Schwachen hat.
Ja, viele sagen auch so, ach, das ist so ein schwieriger Übergang und der Film gibt auch nicht viel her, aber ich mag den auch sehr gerne. Aber ich schwanke noch so ein bisschen zwischen Generations und Insurrection, aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung. Also First Contact finde ich auch, ist das Highlight der TNG-Kino-Crew.
Ja.
Und definitiv ist Nemesis das Lowlight.
Also, absolut. Ne? Also der wird auch wirklich nicht besser.
Nein.
Also, wirklich, das ist, also ich hab dem Film auch nochmal Chancen gegeben und gedacht, vielleicht muss ich den heute nochmal gucken und so. Aber der ist eher schlechter geworden. Der ist wirklich schlechter geworden im Laufe der Zeit für mich. Und der war schon nicht gut.
Wir haben den auch irgendwie Anfang des Jahres, also 2023, haben wir nochmal gesagt, komm, wir geben dem Film nochmal eine Chance. Ne? Und ich habe gedacht, das kann gar nicht so schlimm sein. Aber wie du gesagt hast, eigentlich wird der sogar schlechter.
Ja, das ist das Faszinierende und das, obwohl er auf keinem besonders guten oder hohen Niveau ist halt.
Nein.
Das muss man natürlich auch
aber
sagen.
Aber der bringt so nichts mit, ne? Also außer Tom Hardy, den ich sehr gerne mag, aber der auch da ein Stück weit untergeht und unterbesetzt ist, ne? Aber gut, wir reden nicht über Nemesis.
Wir reden über Insurrection und von den Hard Facts kann man ja sagen, wie gesagt, das war der dritte TNG-Kinofilm. Ende 98 kam der raus.
Ja.
Man hat auf das alte Pferd, das bewährte Pferd Jonathan Frakes, in der Regie gesetzt.
Ja,
zu Recht, der einfach in First Contact einen hervorragenden Job, einen Film geschaffen hat, der heute noch modern aussieht.
Auf jeden Fall.
Und daran liegt es auch definitiv nicht bei dem Film. Das Drehbuch hat allerdings nicht mehr das Team Braga und Pillar, beziehungsweise Braga.
Pillar war dabei, glaube ich.
Pillar war diesmal, genau, das alte Team von Brandon Braga, und jetzt habe ich den zweiten vergessen, die haben das Drehbuch diesmal nicht geschrieben, die waren eingebunden so sehr in den Serien, jetzt hat Michael Piller das Drehbuch geschrieben, genau, mit dem guten Rick Berman so ein bisschen in der Assistenzfunktion.
Bei First Contact war es noch Ronald D. Moore war noch dabei.
Genau, oh Gott, jetzt habe ich Ronald D. Moore vergessen, das ist so peinlich. Das muss ich schneiden, das mache ich nicht.
Nein,
ich stehe zu meinen Fehlern.
Ja, genau, ich bin dabei.
Genau. ja, der Film war halt nach dem großen Erfolg von First Contact halt logischerweise das nächste Projekt halt, und das war so noch so Peak Star Trek, so ein bisschen so das Ende von Peak Star Trek, könnte man ja sagen. Die Serien liefen gut, der letzte Film war ein großer Erfolg, also hat man gesagt, der nächste, alle zwei Jahre neuer Film, das war ja zu der Zeit noch der Plan, und man hat dem Film ja auch mit 58 Millionen das bis dahin höchste Budget zugestanden, und danach scheint, das kann man auch diesem fantastischen Artikel vom Trekson Network entnehmen, danach ein ziemliches Hin und Her mit dem Drehbuch es gegeben zu haben. Erst zu politisch, dann sollten die Romulaner die Bösewichter sein. Dann hat man gesagt, nee, wir wollen doch lieber neue Figuren, aber neue Bösewichter, aber wir wollen die ja in dieses Gewebe des Dominion-Krieges, der bei Deep Space Nine läuft, einweben, und so Figuren, die dann nur in dem Film, beziehungsweise Völker, die nur in dem Film vorkommen, wie die Sonar und die Baku, die sonst aber nirgendwo eine Rolle spielen, das wird ein bisschen schwierig, weil man fragt sich natürlich, warum hat man die vorher nie gesehen und danach vorher.
Aber ich finde, die haben es ja ganz gut erklärt, ne? Also, dass sie gesagt haben, also die Sona sind ja jetzt nicht aktiv in den Dominienkrieg beteiligt gewesen, haben aber auch aktiv an Ketracel-White-Produktion mitgearbeitet. Ich finde, die haben das ganz gut gelöst.
Naja, das ist Tetracell White ist ja die Droge der Jem'Hadar.
Genau, richtig.
Ne? Also trotzdem sie wären jetzt sicher nicht als Großmacht anzusehen, jetzt nicht Romulaner, Klingonen, Cardassianer oder so.
Aber sie führen ja auch ihren eigenen Krieg quasi in
diesem offensichtlich, aber mehr so gegen wir mit unseren Raumschiffen gegen die 600 unten im Schlumpfhausen. Weil das muss man sagen, also es geht ja um diesen Planeten, auf dem 600 Baku leben.
Ja.
Die leben ja in so einer Art Paradies, also alles so. Naja, wenig bis keine Technik. Sie sind allerdings, wie wir schnell erfahren, deutlich weiter, aber sie haben sich für so ein zurückgezogenes Leben entschieden, so ein bisschen Amish-People-Style halt.
Ja, aber das finde ich schon faszinierend, ne? Also die haben diesen Background, die haben dieses Wissen über alles, ne? Die wissen genau Bescheid, wie Warp-Antrieb funktioniert und sowas, und entscheiden sich aber bewusst dafür, wir wollen aber lieber so, wie du sagst, so Amish-People-mäßig leben, ne?
Wahrscheinlich ist das auch falsch, dass man das so den Amish immer so unterstellt irgendwie, aber was ich witzig finde, ist, dass die Begründung, warum sie sagen, ihr kennt den Warp-Antrieb, aber warum nutzt er die Technologie nicht?
Ja.
Er gesagt hat, ja, aber die würde uns doch nur von hier wegbringen.
Genau,
das ist eine gute Begründung.
Ja.
Aber dafür müsst ihr euch dran gewöhnen, dass hier euch die Leute in den Felsen mit Hologrammen sitzen und euch nach und Tag und Nacht beobachten. Was ich immer noch weird finde, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall, ja.
Dass da die Föderation mit anderen Völkern so in den Wänden sitzt und dann quasi so dein Dorfleben beobachtet. Wir haben diesen Faktor ja auch schon in TNG zum Beispiel gehabt. Da gab es das ja auch schon. Da gab es ja auch eine Folge drum, wo auch man schon gezeigt hat, wie man Prä-Warp-Kulturen, erste Direktive, wir müssen gucken, bis die so weit sind. Der Warp-Antrieb ist ja irgendwie so das Kriterium da irgendwie.
Ja.
Und können wir die ausspähen.
Das war der Gott der Minterkaner, ne?
Ja, genau, der Gott der Minterkaner. Da haben sie auch schon im Felsen gewohnt.
Richtig, genau. Ja? Aber ein bisschen greift die Story des Films ja auch diese Story wieder auf. Ne?
Ja, klar.
Also dass auf einmal so diese in Anführungszeichen verdeckte Ermittlung aufliegt. Ne? Also auf einmal merken die halt die Menschen auf dem Planeten, wow, wir werden beobachtet. Ne?
Ja,
who watches, the watchers. Ja,
genau. Und das ist ja so ein bisschen dieser Ausgangspunkt. Und dass man dann ein Data hat, der da auch irgendwie Teil der Mission ist, der dann aber aus irgendeinem Grund durchdreht. Und den muss man dann halt stoppen. Und dafür braucht man seinen alten Captain, ne, um den aufzuhalten. Und so, das ist ja so diese Ausgangslage, die wir in dem Film haben. Und dann kommt halt im Laufe des Films immer mehr raus, dass die Sona und die Baku bis zu einem Twist am Ende, dass sie eigentlich von einem selben Volk abstammen.
Genau.
Ja. Also im Prinzip geht es ja darum, die so in den Planeten räumen, damit man halt diese Kaskade da so im Orbit auslösen kann, was da aber alles vernichten wird, um dann halt so eine Art Jungbrunnen zu haben.
Ja, es sind ja die Ringe des Planeten, glaube ich. Ne?
Genau,
also, die Ringe des Planeten, die quasi die Menschen, die auf dem Planeten leben, irgendwie in Anführungszeichen, wie du schon gesagt hast, in Anführungszeichen so ein Jungbrunnen sind, ne? Die halt ewige Jugend geben. Ne?
Und das hat eine Auswirkung auch auf alle, die da unten sind. Ne? Wir sehen den ein bisschen Mambo tanzenden Picard und Geordi kann zum ersten
Augen,
Augen genau. Ja. Und man fühlt sich, alle fühlen sich so ein bisschen jünger oder Worf muss nochmal durch die klingonische Pubertät durch, richtig, und so, richtig, halt, ne? Ja. Und das sind alles so Sachen, die dann ein bisschen erklären sollen, dass das halt, wird uns halt dieses Paradies gezeigt und ja, das die Leute sollen da weg quasi, die sollen irgendwie mit Hologrammschiffen umgesiedelt werden, so ganz klammheimlich, damit man das machen kann, weil man braucht diese Technologie, weil die Föderation, da gibt's auch ein Admiral, ne, das ist nämlich Admiral Zerbe, der von Anthony Zerbe heißt der Schauspieler.
Ja, der hat bei Matrix mitgespielt, ne, habe ich gesehen.
Richtig. Er spielt Admiral Matthew Doherty.
Ja.
Ein Admiral, wie er im Buche steht.
Absolut. Ja.
Auch so ein Ding ist es, er war mal ein James Bond Bösewicht, aber wäre natürlich irgendwie geiler gewesen, wenn man irgendwie einen gesehen hätte, den man schon mal in der Serie irgendwie gesehen hätte.
Ja, als, ja, das stimmt. Ja,
also der kommt wieder so aus dem Nichts und der hat dann halt mit Ruafo, der von dem großartigen F. Murray Abrahams gespielt wird, der, bei dem ich immer wieder denken muss, er hat Mozart erschossen.
Richtig.
Aus Last Action Hero halt.
Und
ne?
Ich habe auch noch irgendwie eine Szene bei den Simpsons im Hintergrund, wo Homer Simpson ihn so abfeiert. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Aber F. Murray Abraham ist eine große Nummer. Also, ne, auch wenn er später so ein bisschen in Nebenrollen untergegangen ist, aber das ist, glaube ich, ein großartiger Schauspieler.
Ja, ist er auch. Er hat halt in dieser Rolle als Ruafo, hat er halt das typische Problem mit dem, das unter Make-up ist manchmal immer, da ist auch der größte Schauspieler, kann da ein bisschen untergehen. Ich meine, hier Star Trek, hier, wie heißt er, nicht Into Darkness, sondern wie ist denn der danach?
Beyond.
Idris genau. Elba. Ja. Genau, dann holen sie sich Idris Elba und im Prinzip denkst du dir, der
hätte jeder spielen können, ne?
Ja, aber das ist halt so auch das Problem, ging es ja auch so ein bisschen los mit dem wahnsinnigen Einzelgegner, weißt du, der so versucht halt die Föderation zu zerstören oder ne, irgendwie so. Das fing dann so an mit, weißt du, auch Star Trek Nemesis, es war dann immer ein Verrückter, der das Universum oder die Föderation vernichten wollte. Hier ist es noch nicht ganz so, weil es ja eigentlich ein bisschen drei Bösewichter gibt.
Also, ne? Ja, und es geht ja auch nicht unbedingt jetzt letztendlich gegen die Föderation. Also die Sona haben ja ein klares Ziel. Ne? Die wollen einfach diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Verwesungsprozess, dem sie halt wieder fallen. Ne? Die werden immer älter, die können halt also körperlich nicht mehr jünger werden und die wollen halt wieder jünger werden. Also eigentlich richtet sich das ja nicht gegen die Föderation. Ne? Also nur halt gegen diesen Alterungsprozess. Das ist ja auch so ein bisschen.
Ja, sie wollen halt diese Technologie, um sich halt selbst zu regenerieren. Sie scheinen ja sehr, sehr große Freunde von Schönheitsoperationen und so zu sein. Und und das soll halt, das wird dann halt mit diesem Twist, dass sie im Prinzip von demselben Volk abstammen am Ende. Die einen haben sich entschieden, im Paradies zu bleiben, die anderen haben sich mit Technologie aus dem Paradies vertreiben lassen und haben sich selbst daraus vertrieben. Und ne, das erinnerte mich so an dieses, weißt du, wenn du jung bist und deinem Körper total viel antust, dann ist das irgendwie, da steckst du das weg und irgendwann bist du älter.
Ja.
Und dann geht, und dann bezahlst du für alles.
Ja.
Weißt du, dann spürst du das. Dann spürst du das, was du in jungen Jahren alles so mit dir gemacht hast. Und wenn du dann so irgendwann in den 40ern, 50ern bist, dann denkst du, oh, jetzt bereue ich so viel.
Ja, ja.
Und daran haben mich die Sonar ein bisschen richtig erinnert.
Und halt, was würdest du tun, um eventuell diesen Status des 20-Jährigen oder 25-Jährigen wieder herstellen zu können?
Ja, also körperlich zumindest.
Ja, halt, ne? Ja, also, klar, natürlich. Ne? Und also um Himmels Willen, also vom Verstand her, vom Geist her, will ich nie wieder 16 sein. Diese ganze Stimmungsschwankung ist ja furchtbar.
Ja, aber es ist.
Aber du bist körperlich, würdest du gerne wieder so sein, wie du vor.
Ja.
Wie jetzt in dem Fall vor 20 Jahren wärst.
Ich bin da nicht weit weg von, aber ja, das ist tatsächlich so. Ja. Ja, und das ist im Prinzip, weil die Föderation, die hat halt, die ist halt, ne, es wird halt ja auch erläutert, dass sie mit allen Großmächten irgendwie im Krieg ist. Dann waren erst, ne, die Klingonen, dann waren es die Borg, dann ist es das jetzt Dominion. Das Dominion. Ne, die sind ständig jetzt in der letzten Zeit in Konfrontation geraten und man fühlt ihr Sterben. Wird das und deshalb brauchen sie auch diesen Jungbrunnen und diese Vitalisierung quasi.
Genau.
Zumindest denkt dieser Admiral das und offensichtlich scheint ja er damit einen Teil des Föderationsrates zumindest davon überzeugen zu können, dass man gesagt hat, hey, 600 Leute, das ist ja so diese moralische Ausgangslage, wann wird aus Recht Unrecht halt, ne? Ja,
richtig, genau.
Du siedelst 600 Leute einfach irgendwie auf einem anderen Planeten und dafür bekommst du halt sehr viel Mehrwert, was dir und der Föderation oder und den Sonar halt hilft. Und da kann man schon die moralische Frage vielleicht auch stellen, mit denen vielleicht mal reden können und gesagt, Leute, ihr kriegt mindestens einen Planet der Klasse M. Vielleicht, ich sag mal so, 4 Wochen Riser im Jahr, ne? Sagen wir 6. Und ansonsten ein anderer Planet, aber ist auch ganz schön.
Ja, oder man schließt halt einen Kompromiss und sagt, also der Planet wird ja jetzt nicht so klein sein. Ne? Also da kann man ja sagen, wisst ihr was, wir nehmen hier die Nordhalbkugel Und ihr nehmt die Südhalbkugel und dann lasst ihr euch da nieder und wir bleiben da.
Ich glaube, das erklären sie aber, das ist wirklich dann die ganze Atmosphäre des Planeten beeinflusst. Okay. Also ich glaube schon, dass es so ist. Also das fängt ja schon so damit auch an, also dass man dieses Dorf, in dem die leben. Mhm. Ne? Und ich muss jedes Mal über dieses Baku-Dorf sehr lachen, weil es mich so total an Schlumpfhausen erinnert.
Ja, und die Musik weißt ist du? Ja auch dementsprechend. Ne?
Ja. Ja. Es ist halt, es sieht halt wirklich aus wie einfach ein Set, wo man 15 Häuser hingebaut hat und eine Brücke über den See.
Ja.
Halt,
ja,
ne? Und dass man sieht den Kunstrasen förmlich und das Ding kann man auch in einer Woche wieder abbauen. So wirkt dieses Dorf.
Auf jeden Fall. Immer. Aber es ist so ein typisches Star Trek-Setting eigentlich, ne? Also aus der Serie jetzt. Nicht unbedingt Kinofilm entsprechend, da komme ich gleich nochmal zu. Aber das ist halt ja so typisch Star Trek. Ich habe mich da sofort abgeholt gefühlt. Auch wenn du recht hast, es ist Schlumpfhausen.
Es ist Schlumpfhausen, aber das ist vielleicht auch so mein Problem. Also ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Ich habe Generations im Kino gesehen und ich habe First Contact im Kino gesehen, Gott sei Dank. Aber den Film habe ich im Heimkino gesehen. Mhm. Den habe ich und das war irgendwie auch passend, dass ich nicht im Kino war. Mein großes erstes Problem war an dem Film immer, dass ich gesagt habe, der ist eigentlich für mich, wirkt er wie eine aufbudgierte Fernsehfolge. Nicht wie ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Gut, das kann man vielleicht über Generations auch sagen, aber der Film war so der Inbegriff für eine aufbudgierte Star Trek Folge. Mhm. Ich habe immer so gesagt, das ist für mich so wie Zweiteiler Ende Season 6. Genau. Staffel, erste Folge Season 7. Staffel.
Ja.
Das wäre so die Folge, die man hätte drehen können und das wäre eine andere Seite. Das habe ich so als damals lange so ein bisschen als Schwachstelle bei dem Film empfunden.
Ja.
Und jetzt, wenn ich ihn mir jetzt angucke, denke ich so, aber auch es hat trotzdem, es ist so vielleicht auch dann diesbezüglich ein bisschen der heimeligste Film, was diesen Teil der Story zumindest angeht, was wenn man so an die Serie denkt.
Ja, genau, das ist es halt. Ne? Also ich gebe dir vollkommen recht. Es ist, man hätte das genauso gut als zwei beziehungsweise vielleicht auch drei Teiler in der, zwischen sechste, siebte Staffel oder fünfte Staffel oder so.
Muss ich mal dran denken.
Hätte super gepasst. Die haben einen Kinofilm rausgemacht. Das ist vielleicht ein bisschen überambitioniert, wenn man bedenkt, dass die Story wirklich nur was für eine Doppelfolge TNG wäre. Mhm. Aber, und das ist immer so mein Einwand, für mich ist das trotzdem, und jetzt grabe ich mal so ein bisschen fazitär vorab, das ist für mich Star Trek. Das ist eine Star Trek-Story.
Mhm.
Ne? Na klar, es ist fürs Kino ein bisschen aufgebläht. Ne? Die hätte genauso gut im Fernsehen funktioniert, aber es ist für mich einfach eine Star Trek-Story. Und es ist eine gute Star Trek-Story.
Ja, man, also wir wissen ja wir haben ja im Vorfeld schon gesagt, es gab bei dem Budget, bei dem Drehbuch sehr vieles hin und her mit neues Volk, dann lieber eine alte Macht implementieren, aber dadurch, dass man diesen Twist haben wollte, dass die Sona und Baku also diese von demselben abstammen, hätte man das nicht mit den Romulanern halt machen können und so. Aber es ist natürlich, das ist trotz alledem ein Twist, der ist okay, aber ein bisschen sieht man ihn auch kommen.
Ja.
Ne? Und die Bösen, gerade die Sonar, man dockt bei denen nicht an, ne? Weißt du, man hat Ruafu, der so teilweise das ganz okay spielt, dann aber immer so ein bisschen in den Wahnsinn abgleitet, dann durch diesen Batmiral, der sich weder bei Picard noch bei Ruafu so wirklich durchsetzen kann. Und als der dritte Böse wird ja immer der Assistent dann noch gesehen. Ja. Der hier, wie heißt der? Galatin, oder so ähnlich, ne?
Galin,
auf jeden Fall, der wird ja so als der dritte.
Galatin.
Das ist dann das ist dann der dann noch am Ende umgedreht werden kann, den man dann überzeugt, wir haben dann hier deine Mama ist unten.
Also ich muss auch sagen, dass nachdem dann dieser Plot-Twist raus ist, der jetzt auch nicht so, wie du schon gesagt hast, nicht so die große Überraschung ist und jetzt auch nicht so einen vom Hocker reißt, fällt der Film auch so ein bisschen ab.
Ich kann mich an diesen Endkampf immer nicht erinnern.
Ja.
Ich bin immer total irritiert, was war denn nochmal im Finale?
Ja.
Und dann denke ich, ach ja, das war ja auf diesem, da ging es ja darum, dass diese Segel ausgeklappt werden müssen.
Genau.
Dann ist Ruafu und Picard spielen, das wäre es zuerst am Scheiterspiel.
Richtig, genau. Halt, und das flacht hinterher ziemlich ab. Also das muss ich auch sagen. Also das Ende des Films und hinter diese Versöhnung, ne, wo dann die Baku sich mit den Sona quasi dann wird über den Kopf gestreichelt und sowas. Ist alles ganz nett. Ne? Aber dann flacht das Ganze schon so ein bisschen ab. Also der Film wird gut aufgebaut, aber zum Ende hin hat er seine Schwächen. Das will ich ja wirklich zugeben. Aber trotzdem, wie gesagt, ist es eine coole Star Trek Story. Ob das jetzt fürs Kino reicht, weiß ich nicht. Aber ich mag das trotzdem ganz gerne. Also und ich mag auch die komödiantischen Sachen in dem Film. Also viele sagen ja so, ach, das ist so albern.
Viel. Ja,
viele gute auch. Ne? Also gut, Worfs Pickel.
Ja, ja, Wolfs Pickel ist der, nee, der ist doof. Ich finde das auch mit dem Vergleich mit Rikers, also der bartlose Riker, den wir hier ja wieder sehen, das ist zu einem ja inhaltlich falsch, dass Troy zu ihm sagt, noch nicht ohne Bart geküsst.
Stimmt
oder,
gar nicht. Ne?
Das stimmt nicht, das haben die zu Beginn schon, das, die haben ja ihre On-Off-Beziehung per excellence.
Richtig.
Irgendwie finde ich es so ganz cool, dass sie hier wieder zusammenkommen. Das fand ich nie so schlimm, ehrlich gesagt. Dass sie mit Worf am Ende von TNG kurz zusammen war, fand ich immer merkwürdig, weil es weder in Deep Space Nine mit Jadzia noch hier noch wirklich auch nur mit einem Wort je erwähnt wurde. Auch in der dritten Picard-Staffel haben sie das so komplett ignoriert.
Ja,
so.
Absolut. Aber ich finde auch hier dieses Zusammenkommen mit Riker, ich meine, gut, klar, als Fan hat man das irgendwie kommen sehen und auch erwartet, aber das jetzt auf einmal so abzuhandeln, Riker kommt rein bei Troy, schmeißt sich auf die Couch und sagt so, ach, übrigens, kommt
der Bart stimmt, sie sagt, der Bart stört beim Küssen, das sagt sie zu ihm.
Ja, genau.
Ne? Stimmt,
das aber das wird auch so einfach so auf einmal, zack, peng, schnipp, sind die beiden wieder zusammen. Okay, kann man so machen, aber das fand ich auch so ein bisschen lame.
Ja, noch den ganzen hin und her.
Ja.
Es gibt, weißt du, es sind ja, dass er sich dann rasiert, weil sie auf einmal mit dem Bart, mit dem Küssen, das war's. Es ist nicht das Nicht-Bart, sondern wenn er den Bart hat, dass er mit dem Küssen, dass das sie so stört und so. Irgendwie sind die ja auch ein niedliches Pärchen, ne?
Wenn
die
dann zusammen, klar, natürlich.
Weißt du, wenn dann Picard denen sagt, ihr müsst alles über die rausfinden und die beiden dann in die Bibliothek gehen.
Ja.
Weißt du, da sitzt dann der erste Offizier und der Counselor zusammen in der Bibliothek für diesen lauen Gag mit sie, spielt ihm so an den Haaren rum, dann und machen die so
neckische.
Ja, und dann, dann sitzt da wirklich eine Bibliothekarin, die Böse anguckt und sagt, pst, die schicken den ersten Offizier und Troy jetzt hier nochmal?
Counselor.
Genau, sie ist Counselor. Die schicken sie zur Analyse nach unten oder, und dann sitzen die in so einer Bibliothek und ey, es ist wirklich, dann, das ist so klischeewitzig. Also ich finde das ist auch nicht so wirklich gut. Schade, dass man die Szene mit Max Grodzczyk, also
Grodzczyk, ja, auf jeden Fall. Quatsch,
heute ist nicht mein Tag. Rom. Es ist der Rom-Darsteller, ne?
Genau.
Mogi. Die hat man ja leider geschnitten, wie auch leider. Die Szene mit Quark, mit dem auch eine Szene gedreht wurde. Es gibt etliche Szenen in dem Film, aber das ist so, das sind so ein paar neckische Sachen, dass er dann ohne, wie geil aber auch Jonathan Frakes auch wirklich ohne Bart pauschal schon wirklich 10 Jahre jünger aussieht.
Definitiv, also eher fast schon 15, 20 Jahre jünger. Ne?
Das ist beeindruckend,
wo
ich bei ihm tatsächlich auch Team Bart bin, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch. Wenn ich so einen TNG-Rewatch mache und gucke die erste Staffel, dann denke ich, nee, also irgendwie, da fehlt was. Ach ja, der Bart.
Ja, ja. Ach ja, der Bart, ja. Was ein Grund für die 58 Millionen Budget gewesen sind ja also die drei großen Kostentreiber waren ja zu einem Spiner und Stewart, die ordentlich ihre Millionen gekriegt haben. Sie sind auch eigentlich die Hauptstars, das ist einfach so. Und
klar.
Wir haben das übliche Problem bei dem Ensemblefilm Star Trek, da kriegst halt maximal 3-4 Figuren, die so ein bisschen was Screentime kriegen, an der Rest ist halt maximal so
unter ferner liefen,
wie leider auch Beverly Crusher in dem Film immer gewesen ist. Also das eine waren die beiden, das andere waren, dass alle Effekte jetzt digital gemacht wurden, also keine Raumschiffmodelle mehr.
Aber
das ist jetzt endgültig vorbei. Ja, aber nur nicht ganz. Also ich finde, es schwankt sehr stark. Also die Effekte schwanken, es gibt sehr gute Szenen, es gibt sehr gute Animationen, zum Beispiel dieses kleine Wesen auf der Hand oder hier dieser Vogel da am Wasserfall und so oder hier diese Pusteblumen und so. Aber die ein oder andere auch Weltraumkampfszene, gerade auch wenn so die Enterprise in den Nebel sinkt, da ist sie einfach weg irgendwie, weißt du? Da habe ich mir gedacht, also das passt so nicht ganz zusammen. Es hat nicht ILM gemacht.
Mhm.
Bei dem Film, wir hatten dieselbe Thematik wie bei Star Trek 5.
Ja.
Da war ja ILM beschäftigt mit Ghostbusters 2 und Indiana Jones 3.
Ja.
Hier waren sie mit Phantom Menace beschäftigt.
Okay. Also dann hätten sie mal besser mehr Zeit und Mühen in Star Trek 9 investiert als in Phantom Menace.
Ja, hier hatten sie gar nichts. Es war eine andere Firma, die man dafür beauftragt hat. Und das siehst du an einigen Stellen. Ich hätte gerade gedacht, dass die Weltraumszenen die einfacheren zu animieren sind als jetzt die Szenen auf dem Planeten. Aber gerade bei einigen Weltraumszenen fand ich das ein bisschen schwach. Sonst mit diesem Nebel, mit dem Briar Patch, was wir hier haben, ist ja schon ganz gut. Aber so ein paar der Effektszenen, die wir auch am Ende sehen, hier mit dieser hier Waffe, die sie da einsetzen, und dem Abwurfen des Warp-Antriebs, muss ich sagen, da gab es Sequenzen, die wir zu der Zeit bei Star Trek Voyager besser gesehen haben.
Ja, also ich weiß, was du meinst, aber mich stört das nicht so, weil ich wirklich so ein bisschen in diesem Modus bin, das ist auch einfach eine gute Doppelfolge.
Ja, Wenn du es so ja, betrachtest,
ist auf jeden Fall. Quatsch hoch 10, weil es ist ein Kinofilm, ne? Da muss das mehr hergeben und du hast recht. Ne? Also da hätte mehr drin sein können, gerade in den Weltraumszenen, auf jeden Fall. Ne?
Weil aber, es so schwankt, das ist das, was ich so ein bisschen merkwürdig finde. Manches sieht gut aus, manches nicht so. Und der dritte Faktor war, die haben viel draußen gedreht.
Ja,
richtig. Die haben sehr viel draußen
gedreht. Und das kostet Geld.
Das war, da gibt es auch schöne Making-ofs, wo man sieht, dass die da irgendwie mit dem Hubschrauber die Crew dann in die Berge geflogen wurde.
Ja, habe ich
auch
gesehen, ja.
Und also auch so wirklich so paarweise in die Berge geflogen und so, also wie so ein Shuttle-Service da hoch.
Ja.
Und die haben sehr, sehr viel für einen Star-Trek-Film draußen gedreht. Ich glaube, bei keinem anderen haben die so viel draußen gedreht und nicht vor allen Dingen mit so vielen Leuten draußen.
Richtig.
Also jetzt nicht so hier
viele Kompaten Shatner. Halt, ne? Ja, nicht nur Shatner und Kelly und Nimoy, ne? Also
richtig. Ja. Die haben allein ja dieses Dorf, wo ja 600 Leute drin sind, das werden jetzt nur ein bisschen weniger gewesen sein, aber die Evakuierung, wo du die Flucht in die Berge siehst und all sowas, also mit inklusive dem Finale in der typischen Star Trek Höhle, wie es sich gehört.
Richtig.
Ne, das ist dann, da merkst du es an solchen Stellen halt auch. Aber draußen drehen, das wird sicher auch noch ein ganz großer Kostentreiber gewesen sein.
Auf jeden Fall, aber es sieht auch gut aus. Ich mag das ganz gerne, dieses Baku-Dorf. Und dann gibt es diese tolle Szene mit den Kids, die mit dem Ball da so ihr Spielchen machen. Wo ich denke so, dann sieht man mal, dass die wirklich irgendwie sowohl physisch als auch psychisch echt ganz weit vorne sind. Ne? Also ist eine tolle Szene. Ich finde das ganz cool gemacht.
Ja. Also es gibt ja dann doch diesen Jungen, ne, der dann so ein bisschen diese Data-Momente bekommt.
Ja,
Data, der dann so ein bisschen sich mit dem Jungen da anfreundet und dann durch ihn so ein bisschen auch wieder einen weiteren Schritt in Richtung seiner Menschlichkeit macht und so.
Ja.
Das sind ganz okay Szenen. Der Junge hat mich auch nicht so genervt, wie sonst mich Kinder in Filmen.
Richtig.
Weil er zu wenig, der ist dafür auch nicht viel dabei.
Nein, und er ist auch ganz keck. Ne? Also, um mal so ganz neumodisches Wort zu benutzen, keck, finde ich super. Also
ich hätte es nicht gebraucht, aber es ist okay, weil es auch die Figur Data weiterbringt und so und er am Anfang ja noch dieses schlechte Gewissen hat, dass er dem Jungen da irgendwie Angst gemacht hat. Ich finde immer noch diese Action-Szene, wenn er dann in diesem Anzug rumläuft, wo man ihn nicht sieht, weißt du, wo du dann nur über diese Brillenansicht siehst, wie er sich mit den Leuten da prügelt und wo die außerhalb, die diese Sicht nicht haben, nur siehst, wie da irgendwie so Dinge hin und her geworfen werden und du nicht weißt, warum, finde ich immer noch ganz witzig gemacht halt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wo du ihn nur so halb siehst und hat er denkt, dass er dem Kind Angst gemacht hat und so. Und deshalb, der freundet er sich ja mit ihm an. Das ist okay, weil es die Figur Data ein bisschen weiterbringt.
Genau.
Ich finde das irgendwie eigentlich wirklich in Ordnung.
Das ist wie mit der Szene hinterher, wo die dann ins Wasser springen und er zu so einem Schwimmkörper wird. Das ist auch so eine Szene, wo ich denke, also das ist
echt Notwasserung.
Null lustig. Aber ja gut, für die Figur Data.
Wenn man
Fan ist, dann kann man sagen, okay, ich schmunzel da mal kurz, aber dann reicht das auch.
Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass Data als Notwasserungsboje konzipiert ist, ist allein schon, das ist ein sehr spezifischer Notfall für den, der gebaut ist.
Auf jeden Fall.
Weißt du? Ja. Aber das ist total lustig, weil die Kamera so weit oben ist, dass wenn du den Film jetzt in einer HD-Version siehst du, dass er auf so eine Art Ball gesessen hat. Weißt du? Das ist aus wie so ein Luftsack, auf dem der gesessen hat, halt, ne?
Wird er wahrscheinlich auch gemacht haben.
Ja, das wird so gewesen sein. Siehst es einfach, dass der auf irgendwas gesessen hat, so was Bläuliches und so. Aber diese Notwasserungsszenen, also dass er dafür gebaut ist, wenn du es das erste Mal guckst, lachst du unfreiwillig.
Genau.
Es ist nicht ganz so schlimm wie später der Joystick, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Joystick ist der größte Fail, ehrlich gesagt.
Ja, das, warum man die Szene überhaupt reingenommen hat, vor allen Dingen, das Ding sieht aus wie so ein alter C64-Joystick. Ne?
Wir können das ja mal erklären. Das geht ja am Ende, gibt es ja eine Zweiteilung der Crew. Einmal die unten dafür sorgen, dass die Baku nicht von dem Planeten gebracht werden, weil sie denken, so die Sonar werden die Waffe nicht einsetzen, solange noch Baku auf dem Planeten sind. Und dann versuchen sie halt, die so lange wie möglich auf dem Planeten zu halten.
Genau.
Während dann der andere Teil der Enterprise-Crew unterwegs ist, aus dem Briar Patch raus, um Kommunikation mit der Sternenflotte aufzunehmen, um mal die Wahrheit und denen die Leute zu zeigen. Und die werden halt dann von Sonar-Schiffen angegriffen. Und da gibt es dann halt hin und her mit einer Waffe, die normalerweise allgemein geächtet ist und Warpkernabwurf und wir haben nur einen und geht so ein bisschen hin und her, ist ganz okay, aber auch nicht besonders spektakulär, finde ich. Und da unter anderem ist Rikers geiler Angriffsplan dann, es gibt eine Steuerkonsole, die einfach hochfährt und die einfach ein Joystick ist, mit dem Riker die Enterprise steuern kann.
Um kurz zurückzugreifen, also der Plan von Riker ist ja ganz cool, ne? Mit diesem Einsaugen dieses Pariah Patch Nebels, ich habe das nicht so richtig verstanden, aber
das ist irgendwie so ein Feld,
bis dahin ist das ganz geil. Und dann kommt der Joystick.
Ja, also ich bin ja auch immer kein Freund von diesem Abwurf des Warp-Antriebs, weil du A, nur einen hast.
Ja.
Und B, was machst du danach?
Richtig, genau. Dann treibst du halt dumm rum.
Und das finde ich total lustig in dem Film, weil Geordi ja sagt, ja, aber wir haben es jetzt geschafft, aber es wird sie nicht davon abhalten, es nochmal zu machen, und uns sind leider die Warp-Kerne ausgegangen. Und so, also das ist so ein bisschen, ja, okay. Aber dieser, also die Enterprise mit diesem Joystick zu steuern, Alter, das ist auch Gott sei Dank nie wieder gemacht worden in Star Trek, ehrlich gesagt. Und das ist eine blödsinnige Idee.
Absolut.
Ich fand es schon bescheuert, ehrlich gesagt, dass er diesen Fähnrich da weggescheucht hat und selber sich an Steuer gesetzt hat. Und das war irgendwie so. Und dann immer bei Geordi angerufen hat, um irgendwelche Analysen über das auch zu erfahren, was auf dem Bildschirm ist. Wo ich mich gefragt habe, hat er denn keine also es waren halt keine anderen Hauptdarsteller mehr da mit den beiden auf der Hauptbrücke. Ich fand noch diese Trill-Offizierin, die vorne an der Steuerkonsole saß, Kel Perim hieß die Rolle.
Ja, die
fand ich toll.
Ja,
die Darstellerin ist leider vor ein paar Jahren schon gestorben, also sehr jung gestorben. Fand ich, habe ich jetzt auch gelesen, fand ich sehr traurig.
Ja.
Die hat das aber sehr cool gemacht.
Ja, fand ich auch.
Die war so ein bisschen auch präsenter und so, und die hat halt so den Data-Platz eingenommen oder halt wo Zulu früher gesessen hat.
Richtig.
Und die hatte ein bisschen was zu tun, aber ansonsten war halt keiner von der Hauptcrew da, deshalb musste er immer bei Geordi im Maschinenraum anrufen und hat gesagt, was ist das da vorne?
Ja, weiß, dass Geordi auch noch da ist, ne? Ja, aber es war ja auch so ein bisschen der Wunsch der Crew oder hauptsächlich auch von Patrick Stewart, zu sagen, nach First Contact machen wir mal so ein bisschen was Beschwingteres. Ne? Also so ein bisschen leichter Stoff, ein bisschen was Lustiges, und ich finde, das ist eigentlich, war eine gute Idee, und es ist auch größtenteils, bis auf Joystick-Szene, geglückt. Also ich, ne?
Also also der Humor da, also wie gesagt, gibt halt einfach Dinge, die ich irgendwie da echt ein bisschen humormäßig, ein bisschen dumm fand. Ja, es gibt
Kalauer, ne, keine Frage.
Das passt aber eigentlich auch nicht so in so mein Star Trek rein, weil ich fand es auch keine guten, so nicht zwingend gute Gags. Dass Patrick Stewart aber da auch sich da sehr eingemischt hat, sieht man ja auch gerade so im Endteil, wo er dann wieder zu Action-Picard wird und so.
Wobei,
und dann im Unterhemd unterwegs ist.
Ja,
und so
halt, richtig, ne? Das stimmt, ja, stimmt, das ist ein bisschen John McClane im Weltraum.
Ja, das ist...
Ich finde die Szene zum Beispiel ganz geil, wo er zurück aufs Schiff kommt und so Computerspielmusik. Ne? Mhm. Und dann, ein bisschen was Beschwingteres, so Mambo-mäßig, und er tanzt und du denkst, wow, der Mann war da schon, weiß ich nicht, 60?
Nee. Er war 57, so,
ja,
57, 58, okay.
Aber der sieht ja verdammt gut aus, ne? Also, das,
Unbestritten. Und diese Szene ist sogar ein bisschen legendär, weil ich glaube, wir zum ersten Mal das Badezimmer in Star Trek sehen.
Stimmt.
Und ich sage dir eins, so nah sind wir nie an die Toiletten gekommen.
Doch.
Wie in dieser Szene.
Doch.
Doch, Kirk saß in Star Trek 5 drauf.
Ganz,
ne?
Genau, so ist es.
In der Gefängniszelle, ne? Hat er eigentlich auf dem
zugeklappt. Er fährt das Klo aus, sogar.
Stimmt, er hat auf dem zugeklappten Klodeckel gesessen eigentlich. Wo er dann, das ist so witzig, wo er dann sagt, ja, Spock, jetzt reden Sie mal. Der Mann ist mein Bruder. Ey, ich verstehe, Sie sind Vulkanier, er ist Vulkanier. Ich verstehe Sie ja, aber nein, er ist wirklich mein Bruder. Und dann sitzt er auf diesem Klodeckel. Richtig,
auf dem ausgefallenen Klo, ja.
Aber trotzdem, zumindest in TNG sind wir nie näher ans Klo gekommen wie in dieser Szene. Nein, auf
keinen Fall, das stimmt, ja. Aber trotzdem ist es eine schöne Szene, ne? Also, und ich finde auch die Chemie zwischen Patrick Stewart und Donna Murphy, die ja Ding spielt, Angie oder Anish heißt sie,
Anish glaube ich,
finde ich, das passt ganz gut, ne? Also die beiden harmonieren gut. Ich mag das ganz gerne.
Finde ich auch. Ich hätte mir tatsächlich eher was so mit den beiden so gewünscht, ehrlich gesagt.
Ja,
so.
Ja.
Also muss ich auch sagen, ich finde, die haben eine Chemie zusammen, und er hat auch, so blöd sich das vielleicht auch anhört, sie wirkt irgendwie wie so eine passende Partnerin für ihn.
Ja.
Weißt du, also nicht so, weißt du, so wie Wash, die gefühlt 95 Jahre zu jung war.
Richtig.
Irgendwie so ihn oder so.
Oder die Carol Marcus, ne? Die, also
du meinst bei Kirk halt, ne?
Stimmt, da war ich falsch, ja, sorry. Ja. Aber ich finde auch, dass sie einfach, die passt gut zu ihm, ne? Was ich aber spannend finde, dass er sagt, ach ja, wir sehen uns bestimmt wieder, ich habe noch ungefähr 300 Tage Urlaub. Da habe ich gedacht, ey, warst du 10 Jahre nicht im Urlaub?
Na, seit dieser Sache, wo er mit diesen kurzen Shorts und dem Buch da mit Wasch unterwegs war, weißt du?
Ah, okay,
und Picard macht Urlaub seitdem. Ich habe mich viel mehr gefragt ich habe noch 300 Tage Urlaub, verfallen die nicht, wenn man die nicht nimmt?
Richtig, richtig.
Ne? Normalerweise.
Oder der Arbeitgeber nicht Stress, wenn du sagst, ich habe jetzt ungefähr 100 oder 222 Tage Urlaub über, dann wird der Arbeitgeber doch sagen, Moment, das ist aber nicht gut.
Ja, sind ja Rückstellungen, die er machen muss.
Ja, genau,
muss.
Genau.
Richtig. Einmal das und auszahlen ist nicht, weil du weißt ja, mit Währung haben sie es ja nicht so. Ist ja
genau,
auch ein bisschen so ein fließender Prozess. Ja,
mit der Steuer ist auch scheiße dann.
Ja, und das ist das, was ist denn da? Ja, und das, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, das war eher so ein cooler Spruch.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja,
wahrscheinlich. Weil das ist, weil, das ist, ich glaube einfach, die Föderation, die hat auch so erster Dritt bis zum 31.3. Bis zur Sternzeit 5, denken Sie bitte dran.
Ja, musst du
bis
Sternzeit Resturlaub
muss 5, 1, 7, 8, 9 müssen Sie, die Sterne müssen Sie in Urlaub der des letzten Jahres nehmen, sonst verfällt er ersatzlos.
Ja. Nein, aber ohne Quatsch. Also die Chemie zwischen Anish und Picard finde ich gut. Gefällt mir sehr gut. Auch die Szene mit dem Wasserfall und dem Vogel. Ich kann mir das gar nicht so richtig erklären, warum sie das kann. Also das habe ich noch nie so richtig verstanden. Vielleicht hast du das mehr am Schirm, aber
ich glaube einfach, es ging darum, diesen Effekt zu zeigen.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja. Und so ein bisschen das Paradieshafte zu zeigen, weil es ist ja wirklich so, dann dieser Wasserfall und das ist ja wirklich wie aus Hotel Paradies.
Ja, aber er sagt ja auch zu ihr, wie machen sie das? Ne? Also, keine Ahnung, aber es ist eine schöne Szene. Es ist einfach schön gemacht.
Wenn sie gesagt hätte, Drogen. Du hast mit mir, wir haben vorhin, weißt du noch, den dritten Tee, den ich dir gereicht habe.
Und zieh mal hier an dieser Zigarette.
Drogen. Weißt du, was ich aber als unbewussten Gag fast besser fand, als so diese offensichtlichen Karlauer, die bei mir nicht so ganz funktioniert haben, wie der klingonische Pickel, waren zum Beispiel, am Anfang, wo sie dieses Volk getroffen haben, wo man erfährt ja, die Crew ist eigentlich auch, die sind in den Dominion-Krieg schon involviert. Das war ja bei Deep Space Nine, gab es ja nie, dass die Enterprise im Dominion-Krieg dabei war. Nee, hier wird es mal erwähnt, dass der den durchaus gewahr ist, dass sie irgendwie als Feuerwehr unterwegs sind.
Genau.
Und dass sie auch jetzt Kulturen und Völker aufnehmen, die eigentlich noch nicht so weit sind, aber weil sie halt aufgrund des Krieges halt durchaus jetzt auch mal sagen, wir machen mal schneller mit der Aufnahme von neuen Verbündeten.
Ja.
Und dieses Volk sich da so vorbereiten und Picard diese geile Pocahontas-Friese trägt.
Ja.
Weißt du, dieses Ding, was er auf dem Kopf dann hat. Ne? Ja.
Und auch tanzen muss dann mit der Regentin. Ne?
Mit der Regentin.
Ja.
Das fand ich irgendwie ein bisschen witzig.
Ja.
Was ich auch witzig fand, aber so war es nicht gedacht, war, als Worf auf einmal auftaucht und man sich natürlich fragt, wie erklären sie, dass Worf nicht auf Deep Space Nine ist?
Ja, aber das war ja schon ein Problem bei First Contact eigentlich.
Nein, bei First Contact war das doch brillant gelöst.
Ja, okay, stimmt.
Er war auf der Defiant
drunter. Ja, richtig, stimmt, ja.
Das war brillant gelöst. Stimmt, die haben ihn einfach, die Rettung, die Bergung ihres Schiffs ist möglich, jetzt sind sie erstmal hier und dann gab es den Zeitsprung, dann gab es den Borg-Kubus, der in der Zeit zurück ist.
Ja.
Da war es perfekt erklärt. Hier hatten sie das Problem, Worfs Abwesenheit dann zu erklären, eigentlich zur Hochzeit des Krieges auf seinem Posten auf Deep Space Nine. Und die haben es einfach gelöst, indem sie, Mr. Worf, ne, wieso sind Sie denn hier? Was natürlich die Frage aufwirft, dass der Captain nicht weiß, wer bei ihm an Bord ist und so, aber ignorieren wir das mal. Und als Worf anfängt, dann wird Picard aber durch einen Funkspruch abgelenkt und wird irgendwie zur Seite. Stimmt. Und man hört ihn im Hintergrund nur weiter reden. Und das, was er sagt, warum er hier ist, geht völlig unter.
Ja.
Und das ist einfach eine wirklich witzige Lösung an der Sache.
Ja, stimmt.
Weil man nicht so, Cisco hat mir mal gesagt, Mensch, hier, du warst ein bisschen schlecht drauf die letzten Tage.
Du suchst mal deinen Kumpels.
Ja, du hast mal deinen 1.000.000. Jamhadar getötet, jetzt hast du mal eine Woche frei. Nee, es ist ja so, gerade da, er ist nun mal der taktische Offizier da und gerade in der Situation, wir sind ja zeitlich wahrscheinlich so ungefähr, lief ja schon die 7. Staffel. Also da war der Krieg
siebte Staffel, denke ich so, ne?
Genau.
Müsste das sein,
Also zu der Ausstrahlungszeit lief schon die 7. Staffel von Deep Space Nine.
Ja.
Und da war ja keine Zeit dann irgendwie da wäre es unglaubwürdig gewesen, wenn der da gerade nicht auf Posten gewesen wäre.
Ja.
Und dass sie das einfach, indem er noch drauf angesprochen wird, dann aber seine Antwort untergeht, indem, hier Brücke Captain.
Ja,
das fand ich total gut, weil sie es einfach offen gelassen haben.
Stimmt.
Ne? Dass er dann zwar dieses Quartier dann, er hatte dann ja auch ein Quartier, wurde dann jetzt zur Brücke gerufen, das war ja auch, und hat ja verschlafen. Und auch da musste ich lachen über diese Sequenz, wo Picard sagt, hier, ich weiß ja nicht, wie das auf Deep Space Nine gehandelt wird, aber hier hat man pünktlich zum Dienst zu erscheinen.
Es gibt ja so, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, was den Humor angeht, so ein paar Szenen, die sind so ein bisschen Billo, ne? Also aber es gibt immer so kleine, feine Nuancen, genau die Szene, die du gerade beschrieben hast, finde ich ziemlich geil und auch der Pickel, ja gut, der Pickel ist lächerlich, aber ist auch cool, wie die in dem Aufzug stehen und Riker guckt ihn an und sagt so, ihr Klingon macht aber keine halben Sachen, ne?
Ja.
Das sind so Gags. Ich meine, die sind flach, aber trotzdem Zum Teil finde ich sie auch ganz lustig.
Ja, das ist okay. Das ist auf jeden Fall besser als diese er ist so glatt rasiert wie ein Androiden-Popo.
Ja, genau.
Weißt du, das ist dann eher,
Ja, das ist echt lame.
Das ist wirklich lame. Ja. Aber es, wie gesagt, es gibt auch, wir springen zwar ganz schön, aber es gibt einfach nur mal um so ein paar Dinge zu erwähnen. Ich fand auch immer die Szene schön, wo Geordi dann zum ersten Mal diesen Sonnenaufgang da oben sieht, wo er dann da oben steht und Picard kommt da zu ihm hoch. Und dann
wobei das auch echt kitschig ist.
Ne? Ja, aber das ist sowas, das ist schön, was mich dann trifft. Und dass Picard später noch erwähnt mit, hier, einer meiner Offiziere hat heute zum ersten Mal einen Sonnenaufgang gesehen.
Nee, das sagt der Admiral sogar, ne? Er sagt, ich habe gehört, ihr Ingenieur hat zum ersten Mal mit eigenen Augen einen Sonnenaufgang gesehen, ne?
Wollen Sie ihm das wieder nehmen?
Ja,
das
genau,
sagt er zu ihm.
Genau,
Und diese Rede, die Picard da schon hält, die ist auch stark. Die ist halt wirklich auch
absolut
stark. Diese Catchphrase ist ja, wie viele Menschen sind nötig, Admiral, bevor aus Recht Unrecht wird? 1000? Ja. 50.000? 1 Million?
Ja, das ist
wie viele Picard. Menschen sind nötig, Admiral?
Ja.
Wieder Menschen, ne? Wir sind ja immer bei Menschen und so, ne? People. Ne?
Ja, gut. Aber das ist so eine Picard-Szene, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Du hast das so schön gesagt, kriege ich Gänsehaut, ne? Das ist sowas wie mit dem ersten Glied der Kette, ne?
Ja, ist es also geschmiedet.
Das ist Picard und nichts anderes will ich von dem hören. Das ist einfach
super. Das stimmt schon.
Aber ich habe jetzt nochmal überlegt, warum heißt der Film eigentlich Der Aufstand? Ich meine, klar, natürlich rebellieren die gegen die Föderation in dieser Situation, ist aber auch nicht das erste Mal.
Also gegen den Admiral zumindest, der die Föderation vertritt.
Genau. Ne? Aber eigentlich ist der Titel ja so ein bisschen irreführend, ne? Weil es ist ja nicht so, als ob jetzt sich mehrere Schiffe der Föderation, der Sternflotte, sich gegen die Föderation erheben oder sowas, ne? Also es ist ein Schiff, es ist eine Crew, es ist die Hauptbesatzung dieser Crew, die sagt, okay, dann machen wir nicht mit.
Ne? Vielleicht ist es auch aus der anderen Sicht gesehen. Es ist der Aufstand des Admirals gegen die Grundwerte der Föderation.
Ah, okay.
Weißt du, er sagt es ja. Das ist
aber Meta unterwegs,
Gregor. Das wird so nicht gedacht sein, aber Picard sagt ja zu ihm, das hier ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Ne? Auf das weil einerseits hätte man das ja auch noch dramatischer machen können. Man hätte ja sagen können, hey, wenn wir diese Technologie nicht bekommen, dann werden noch Millionen sterben. Ne? Dann werden noch, oder es gibt gerade da wütet gerade ein ganz schlimmer Virus und da sterben Millionen und wenn wir dieses jetzt nicht bekommen, dann werden die sterben. Und dann ist es das immer noch richtig, dass du die 600 Leute nicht umsiedelst.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja.
Wie sieht's da aus? Hier hat man es natürlich relativ noch einfach gemacht, in Anführungszeichen, also die moralische Entscheidung in Anführungszeichen einfach gemacht. Hinzu kommt auch, er ist verliebt und so, weißt du, da ist neue Freundin und dann wird es natürlich sagen, Mensch, Schatz, wegen mir musst du nicht umziehen. Ne? Der hat vielleicht auch Angst, dass die zu ihm ziehen wollte.
Das kann sein,
Das wäre geil.
Das ist wie hieß die denn nochmal, dieser Offiziere, mit der er mal zusammen war, wo das dann so eng wurde.
Stimmt, mit dem Feuersturm.
Ja, ne? Der Feuersturm, genau.
Mit dem Feuersturm. Richtig. Ach, da fällt mir übrigens ein, wir haben so viele Kleinigkeiten noch gehabt. Wir haben zum Beispiel die Yacht des Captains zum ersten auch mal gesehen.
Ja.
Und sie wird auch erwähnt und so. Und legendär, dieser Flug von Picard und Worf, wo sie Data ausschalten mit British Star, weißt du?
Das liebe ich.
British Star.
Ich finde es so toll, auch in der Synchro, dass sie trotzdem die Originalstimmen drin gelassen haben und die singen das.
Um Data abzulenken, ne?
Genau, richtig. Aber erstmal hat Patrick Stewart eine fantastische Stimme und dann kommt Michael Dorn drüber und denkst, mein Gott, was hat der für ein Organ?
Ja, aber Brent Spiner ist auch geil.
Auch geil.
Ehrlich gesagt.
Alle drei. Super.
Also alle drei
super sind da Szene. Super.
Und das ist ein Witz, den ich gut finde.
Auf jeden Fall.
In dem Film, wo er sagt, kennen Sie British Star? Und er sagte, das ist von Gilbert und Sullivan.
Ja.
Und er sagt, die neuen Besatzungsmitglieder sind mir noch nicht vorgestellt worden. Ja. Und Picard guckt ihn nur an und sagt, Alter, das sind Komponisten.
Ja, aber das sind diese kleinen Gags, ne, die zwischendurch mal so, und manche von denen
zünden halt gut.
Genau, ja.
Der funktioniert. Da ist es auch super, dass der Text dann mit diesem Punkt dargestellt wird. Ne? Ja, so richtig Karaoke. So wie Karaoke, weißt du, genau, ne? So, British Town. Ja. Das ist cool, mega gut.
Mega gut. Hätte ich auch gerne noch länger gesehen, ne? Das geht ja nur so, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden, aber da hätten sie auch länger singen können. Ich fand das super.
Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ne?
Ja, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Das
hätte ich jetzt ganz vergessen. Ja, ja.
Weißt du, was ich total lustig finde? Ich habe mir vor unserer Aufnahme nochmal den Trailer angesehen von Der Aufstand.
Okay.
Und der Trailer, zumindest, ich weiß nicht, es gibt sicher mehrere, aber den ich gefunden habe, so den präsentesten Trailer zu dem Film, der ist unheimlich actionorientiert. Also der ist so actionorientiert, dass er diverse Szenen aus Star Trek First Contact beinhaltet.
Okay.
Da sind diverse Szenen, ne, wenn die schießen, wenn da was explodiert, die wirklich einfach aus First Contact raus sind. Ich dachte, hab mir aufgeschrieben, so viel Action, dass man sogar noch Action vom Vorgängerfilm in den Trailer packen musste. Ja, okay. Das fand ich total faszinierend. Ich schicke ihn dir nachher mal oder ich verlinke ihn auch in den Shownotes. Also der Trailer erweckt natürlich den Anschein, dass der Film noch viel düsterer ist, ne, und dass er viel ernster ist, als er hier wirklich ist, diese Unbeschwertheit so ein bisschen fehlt. Und durch die Action-Szenen, die aus First Contact noch reingeschnitten sind, wirkt er halt aus, als wenn es wirklich ein totales Action-Feuerwerk ist. Und das ist es ja zum Teil auch nicht wirklich, weil ich habe so unfreiwillige, also wenn die dieses Dorf mit diesen Scramblern da irgendwie absafen, dass die nicht weggebeamt werden, ne? Und dann werden die Dinger von diesen Drohnen weggeschossen und dann mit so nach so 2-3 Schüssen sagen sie, oh, jetzt ist es nicht mehr flächendeckend, die Abdeckung garantiert. Da sind geile Effekte, wenn du siehst, wie Leute wegrennen und von diesen Drohnen so kleine Sonden angeschossen werden, weggebeamt werden, im Laufen weggebeamt werden. Das haben wir, glaube ich, vorher nicht so gesehen, dass die in Bewegung so weggebeamt werden können. Das ist hier sehr gut gezeigt. Mhm. Aber es sind so, wenn die dann später auf dem Berg gegen diese Drohnen kämpfen, weißt du, das ist mit diesen Flugdrohnen, das fand ich, das sollte ja cool sein wegen den Bergaufnahmen und Kamera und Hubschrauber. Und
Außenaufnahmen vor allem.
Aber man sieht einfach die Stuntleute. Es gibt so ein tolles Foto, wo du die Stuntleute von denen übrigens siehst, wo die so ein Gruppenbild bilden. Das ist ganz, ganz
cool. Über Spaceballs.
Ich habe den Stunt-Double gefangen. Man sieht es da wirklich, dass es so auch bei Brent Spiner sieht man sehr deutlich, dass es ein Stunt-Double ist. Und weil ja am Tag, die sind sonst immer gewohnt, weißt du, nachts auf der Brücke oder so. Nee, aber die Szene gegen diese Luftdrohnen, also gegen diese Drohnen, die von den Schiffen, das fand ich immer ein bisschen albern, ehrlich gesagt.
Ich sag ja, ich finde auch, dass der Film zum Ende hin und gerade diese Action-Sequenzen, die sind gut inszeniert, also das ist jetzt auch nicht doof, ne? Aber es fällt dann so ein bisschen ab. Und das ist ähnlich wie, ich komme immer darauf zurück, eine Doppelfolge bei TNG ist ja auch oft so, dass die mit einem unheimlich tollen Anfang starten, dann kommt ein cooler Cliffhanger und die zweite Hälfte der Doppelfolge ist immer so ein bisschen,
das ist ein guter Vergleich. Das ist wirklich ein guter Vergleich, das ist so. Die zweite Folge fällt leider sehr, sehr häufig
ab. Ja, leider. Ja. Ne? Und die haben oft so gute Ideen. Ich sag mal sowas wie Times Arrow ist das, ne? Mit Mark Twain die Folge und sowas. Ne? Die gut starten und dann hast du auf einmal Geinen mit in der Vergangenheit, im 19. Jahrhundert und sowas. Das ist so faszinierend und dann in der zweiten Hälfte, Und das ist bei dem Film auch ein bisschen so, leider. Leider.
Ja, das stimmt. Was ich auch nicht wirklich super unspannend finde, ist das Cover von dem Film. Also dieses Cover, wo du den Planeten siehst, die Enterprise, die dann so in so einem Warp-Sprung ist und dann siehst du Ruafo da drüben als Silhouette, der so runterguckt, also das Originalcover von dem Film. Also das finde ich einfach so 0815.
Ja.
Also das bockt gar nicht.
Ja.
Was ich noch an Anspielungen ganz witzig finde, weißt du, an was mich dieser Film total erinnert? Und an eine A-Team-Folge. An die Folge Brennende Gemeinde aus der zweiten Staffel, die 22. Folge. Pass auf, ich lese dir ganz kurz.
Du machst mir auch gerade ein bisschen Angst, dass du das genau weißt. Aber,
ich habe es rausgesucht, weil ich habe immer an diese Folge gedacht. Bei der A-Team-Folge geht es darum, die Bewohner der Gemeinde Kellysbrook wollen gegen eine Gruppe religiöser Neuankömmlinge vorgehen. Mhm. Diese haben sich vor der Stadt niedergelassen und wollen eigentlich nur in Frieden ihren Glauben nachgehen. Nachdem das Gemeindehaus zerstört wurde, wenden sie sich an das A-Team. Allerdings dürfen Hannibal und seine Männer keine Gewalt anwenden.
Ja.
Und diese Folge ist so eine prägende Folge damals gewesen, weil Hannibal den dann irgendwie auch so einen kleinen Vortrag hält mit, ihr wollt nicht selber kämpfen, aber es ist für euch voll okay, andere zu bitten, für euch zu kämpfen oder andere für euch den Kampf zu
lassen. Ja, und das macht die Kai auch, ne?
Ja, so ein bisschen schon.
Ja, stimmt. Ja, cool. Ja,
weil, cooler Vergleich. Und in diese Folge, wie gesagt, die brennende Gemeinde, 22. der zweiten Staffel, da musste ich immer so ein bisschen dran, habe ich auch früher schon dran gedacht, an diese Folge. Weil natürlich endet das damit, dass die sich dann irgendwann auch nur sagen, hier, Mensch, der BA, der wirft die Leute so toll, das können wir doch auch und so. Weißt die etwas fragwürdige Botschaft, am Ende kann Gewalt doch unsere Lösung sein und so. Hier ist es nicht ganz so schlimm, aber das ist dann immer so dieses, wir wollen uns nicht selbst selbst verteidigen irgendwie und so. Aber ey, wenn ihr wollt, hey, komm, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann? Feuer frei, meine Freunde.
Stimmt.
Halt,
stimmt,
ne? Ja, und ja. Das ist so, wenn Picard, nachdem er vom Batmire so abgekanzelt wird und so, mit so einer fast schon theaterhaften Theatralik, nachdem er dieses, ne, wie viele Menschen sind nötig, Admiral, und er dann sagt, sie holen ihren Androiden, ihre Crew und dann verlassen sie hier den Patch und sie warten im Goren-System und dann geht er raus und als wenn das nicht schon hart genug wäre, dreht der Admiral sich nochmal um, guckt ihn an und sagt, und während sie gehen, schreiten wir zur Tat. Da muss ich jedes Mal lachen. Das hat so was Theatermäßiges, weißt du?
Ja, so. Das ist so ein bisschen so Drama, ne? Also das ist so,
ja, total.
Das ist über Shakespeare, aber total. Gut, das kennt man ja von Star Trek und von vor allem von Patrick Stewart, ne? Also,
ja, stimmt. Ja, und dann beschließt er ja mit der Captain's Yacht und ganz viel Sprengstoff und Waffen, dass ich alleine nicht nur bewaffnet mit moralischer Überlegenheit, wie er das sonst gerne macht, sondern wirklich bewaffnet, alleine auf diesen Boden runterzugehen.
Aber findest du es nicht auch cool, dass dann schon direkt die manche Leute in Zivilkleidung kommen?
Das ist das Beste. Das ist das Beste. Also bei dieser Szene habe ich mich immer gefragt, wenn die unten nicht kämpfen wollen, warum er so viel Waffen mitnimmt, wenn er alleine runtergeht. Hier irgendwie Sprengkapseln noch und nöcher, der lädt ja die Captain's Yacht richtig voll. Und so, und dann kommt ja unsere Brückencrew halt an und genau wie du sagst, die eine Hälfte in Zivilkleidung von den Baku, also wie es da unten halt aussieht, und zwei, Geordi und Riker in Uniform. Und
Riker nur, ne?
Und Gott sei Dank werden die Teams so aufgeteilt, wie sie schon angezogen sind.
Ja, haben die das Glück gehabt.
So gut, oder?
Ja. Obwohl also, die Zivilkleidung auch cool aussieht, muss man auch sagen.
Bei Worf nicht. Also dieses ganz ehrlich, diese Zivilkleidung sieht also. Also bei den Mädels bei den Mädels hat es was. Genau.
Also Troy aber und bei Data, Trisha sehen immer gut aus, auch im, also in First Contact auch schon.
Ne? Ja, aber die Zivilkleidung bei Worf, Alter, bei dem wäre ich nochmal losgegangen, sag ich dir.
Ja, da hätte man nochmal also, Kloppenburg nochmal gucken können.
Ich hätte gesagt, Junge, also entschuldige, ja, wir gehen gleich los, Worf auf ein Wort. Komm mal her, herzu.
Da müssen
wir
nochmal drüber reden.
Mit dem X und dem Fell, Alter, ist nicht dein Ernst. Weißt du, wie die uns ansehen werden? Wenn der Gegner, vielleicht ist es allerdings eine klingonische Taktik, wenn der Gegner erstmal über dich lacht, ein lachender Gegner kann, ist kein starker Gegner vielleicht.
Ja, stimmt.
Weißt du, aber bei Worf mit diesem X und diesem Felloberteil.
Ja, das sieht ein bisschen albern aus. Aber Brennan Spiner, also Data sieht ganz cool aus, finde ich. Und wie gesagt, die Frauen sehen auch gut aus.
Die Frauen ja, aber Brennan Spiner, das sieht auch. Also generell ist ja Zivilkleidung bei Star Trek immer so ein schwieriges Thema.
Ist auf jeden Fall.
Die sehen immer aus wie 19. Jahrhundert irgendwie, weißt du?
Ja. So Schulterpolster. So irgendwie Schulterpolster, ja.
Brauchen noch mehr Schulterpolster hier. Ja. Und dann, da sind so ein paar theatralische Mackersprüche, die eigentlich auch ein bisschen untypisch sind, wo dann Data gefragt wird, also Data sagt, ja, es könnte ja sein, dass der rebellische Geist hier des Planeten, also dieser Jugendliche oder dieser Effekt des Planeten bei der Jugend, in denen er die halt sieht, zu solchen rebellischen Verhalten führt.
Ja.
Das betrifft natürlich nicht mich. Und ja, Data, was würden Sie denn sagen? Und dann sagt er dieses Laden und Schießen. Und das ist auch so, weißt du, das ist eine coole Szene für einen Trailer, aber es passt auch nicht zu Data.
Auf keinen Fall, aber es ist eine Trailer-Szene. Das sieht man sofort, ne? Damit willst du halt Leute ranholen, ne? Die sagen, wow, Data sagt Laden und Schießen. Ne?
Ran an die Waffen, sagt
er. Ja, genau, ran an die Waffen. Oder auch die Szene, wo dann Troy und Crusher sich unterhalten, so haben sie auch gemerkt, dass ihre Brüste wieder straffer geworden sind. Ich meine, da kann man drüber schmunzeln, ist aber auch so ein Dead-Joke, ne? Also.
Ja, einmal das und dann das Data, das dann wiederholt bei Worf.
Ja,
weil da ist er manchmal.
Das macht
doch schlimmer. Ja, einmal das und zu einem, weil Data ja eigentlich viel schon weiter ist. Das sind dann immer wieder so Rückgriffe auf Anfang, auf den Anfang dieser Figur. Die
Pinocchio-Zeit,
halt, ne?
Ja,
so ein bisschen. Und das ist auf jeden Fall nicht so besonders gut
geeignet.
Aber es ist wirklich total lustig, dass die schon so, Gott sei Dank, gehen wir los, wie wir schon angezogen sind. Ne? Ja. Wäre das für etwas gewesen? Aber ich hätte wirklich, also ich sag dir eins, Worf hätte ich so nicht mitgenommen.
Nee.
Hätte ich da Geordi mitgenommen. Hätte ich gesagt, Worf, sorry, hier, besser Schiff. Worf hat mich später sowieso enttäuscht, als ihn diese drei hier Sonarwachen dann irgendwie niederringen können.
Ja.
Ne? Also da dachte ich mir, das war sonst so das harte Kampftier. Ne? Und dann können die ihn da zu dritten niederrangeln.
Ja. Das ist ja sowieso eigentlich so, wenn du überlegst, auch bei First Contact ist Worf, ich meine, klar, er ist ja auch nicht ohne Grund aus der Crew ausgestiegen und zu DS9 gegangen. Hm. Eigentlich brauchst du ihn in den Filmen auch nicht, auch wenn ich etwas Ketzerisches gesagt habe, aber klar, er gehört zur Stammcrew und Worf muss dabei sein, das ist gar keine Frage, aber du brauchst ihn nicht zwingend, auch bei First Contact nicht.
Ja, Aber das ist halt auch das Problem, Ensemble-Serien, wenn sie dann ins Kino gehen, ist es halt, es konzentriert sich halt immer auf ein, zwei Stars und der Rest kriegt bestenfalls eine gute Szene
ab. Ja, aber du brauchst trotzdem die komplette Crew. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, wo war denn der? Ne? Also das
ist richtig,
ja. Ja.
Ansonsten finde ich, dass Jonathan Frakes eine total saubere Regie auch so abgeliefert hat.
Ja.
Gerade wie du sagst, dieses Finale und das Endteil mit dem, wo sie dann Uafo erstmal den Trick bei ihm anwenden, den er bei den Zona anwenden wollte, dass er nachts aus dem, obwohl das geil auf dem See geparkt war, auch da die Szene, wo Data dann unter Wasser lang gegangen ist und die Fische und so.
Genau.
Und und dann ist es ja so, dass er denselben Trick ja im Prinzip bei Uafo durchführt mit dem Licht und dann, dass er dann eigentlich auf einer anderen Brücke steht von diesem Hologrammschiff.
Das spielt doch F. Murray Abraham ziemlich geil, wo er dann bemerkt, wo er bemerkt, scheiße, die haben mich echt so genau am Arsch gekriegt, wie ich sie am Arsch kriegen wollte. Ne? Also ist schon echt gut gespielt.
Aber wenn du permanent mit Hologrammen arbeitest, wäre ich pauschal sowieso ein bisschen misstrauisch.
Ja, das stimmt.
Glaube ich immer gegen. Und das ist so offensichtlich, weißt du, als dann dieser Lichtblitz alles erhält und die kurz nicht sehen. Und das irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das fand ich auch irgendwie schon so ein bisschen billig gelöst.
Ja, ja.
Übrigens auch noch ein kleiner Funfact, der nicht direkt den Film betrifft. Bist du ein The Orville-Schauer?
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge 12 der zweiten Staffel.
Ich muss mich kurz
Die Folge reinholen. Hieß Im Innern des Nebels, auf Englisch Sanctuary. Das war die Moklaner-Kolonie der Frauen, die sich da im Nebel versteckt hat. Und die dann von den Moklanern halt aufgelöst werden sollte. Und diese Folge, da hat Jonathan Frakes Regie geführt.
Stimmt.
Und Großteil läuft diese Folge ab wie First Contact.
Okay.
Also auch mit...
Wie First Contact oder Insurrection?
Quatsch, wie Insurrection. Wiederaufstand, genau. Mhm. Entschuldige, hast recht. Genau, wie Wiederaufstand. Also man muss, wenn ihr euch mal die Folge anseht, 12, zweite Staffel im Inneren des Nebels. Cool,
werde ich mal gucken, ja.
Die läuft von dem ganzen Ablauf, von der Kolonie, die dann Hilfe braucht.
Ja.
Ne, wo dann am Ende der erste, in dem Fall ist es der erste Offizier und der Moklaner, siehst du, habe ich schon den Namen vergessen, die dann runtergehen und dann, Portus, genau, und dann für sie kämpfen und so. Und der Ablauf der Szenen, da ist sehr viel Ähnlichkeit zu der Aufstand. Ja. Und da hat auch Jonathan Frakes ist mal drauf angesprochen worden und er hat nur so gezwinkert und gesagt, ja, manches wiederholt sich.
Ja, ich glaube auch, dass, Insurrection und First Contact sind so die Babys von Frakes, ne, was Star Trek angeht. Also ich glaube, da hat er alles gegeben, was er geben konnte und er hat es auch bei beiden Filmen perfekt gemacht.
Ja, das Problem ist halt so wirklich das Drehbuch. Man hatte gerade das ist halt nicht aus einem Guss. Sie wussten nicht so richtig, was sie machen wollten.
Ja, ja.
Es hätte entweder ein bisschen mehr moralisierender sein können, mit dem, dass es da auch wirklich auch so eine moralische Frage gegeben hätte mit, da sterben auf der einen Seite irgendwie Millionen, wenn die 600 nicht umsetzen. Was ist denn da, wenn man vielleicht einfach wirklich mal mit denen redet?
Ja,
wie wäre das denn gewesen?
Genau.
Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Hat eigentlich irgendwann mal einer ernsthaft mit denen geredet und gesagt, hey, wärt ihr nicht bereit für die Sache irgendwie umzuziehen. Ja,
oder kann man nicht irgendwie einen Kompromiss finden halt so, ne?
Das wird ja mit dieser erst, da sind sie wieder First Contact und wir beobachten nur bis, aber das ist ja dann auch obsolet, als sie erfahren, sie haben ja theoretisch diese Technologie des Warp-Antriebs.
Richtig.
Also diese, was ja sowieso immer alles, dieses Nicht-Einmischungsprinzip ist ja irgendwie richtig, aber gucken ist okay.
Ne? Also Stalking ist okay. Ne?
So, das habe ich mir, das habe ich mir irgendwo, Stalking Federation habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, ist so. Ne? Also was anderes machen die ja nicht, ne? Auch bei Who Watches the Watchers ist es ja genauso, ne? Die hängen da in irgendeinem Krähennest oder ne und gucken, beobachten die Leute, wie sie sich entwickeln. Also das ist schon ein bisschen strange, ein bisschen creepy. Ne?
Ja, durchaus. Und das sind so moralische Sachen, die kann man sich vielleicht mal stellen. Ja, das ist wieder dieses überlebende Gottkomplex-Ding, dass du da irgendwie im Berg sitzt und die beobachtest und so.
Und es ist halt ein Kinofilm, ne, und nicht für die Leute gemacht, also wie uns, ne, die kritisch manche Sachen hinterfragen, weil sie alle Serien 4000 Mal gesehen haben.
Ja, der Film kann sich halt nicht entscheiden halt, ne? Dadurch, dass dann ist viel, viel plumper Humor, ist einfach so mit drin. Dann haben wir wieder dann Action-Picard irgendwie am Ende, der dann mit Ruafo das doch so Mani-Amani regelt und so. Und wer ist zuerst am Regler? Und ich habe mein Unterhemd an. Wir haben immer so Witze gemacht über die zerrissenen Hemden von Kirk, aber Patrick Stewart und
Picard kann das genauso gut.
War auch nicht viel anders.
Nein, auf keinen Fall.
Da ist auch sehr viel von Patrick Stewarts Ego drin gewesen.
Aber ich sagte dazu zwei Sachen. Also einmal, Patrick Stewart hat sich auch sehr groß da eingemischt in die Story und sowas und dann wollte unbedingt, dass er da mehr in Szene gesetzt wird, actionmäßig in Szene gesetzt. Okay, who cares, soll er machen, hat gut funktioniert aus meiner Sicht. Und die andere Sache ist, das war der erste Film, den meine Frau im Kino gesehen hat von Star Trek. Die kannte Star Trek, aber jetzt nicht so gut, wie wir es kennen, aber die kannte Star Trek. Und die hat gesagt, boah, was für ein geiler Film, der hat mich mega unterhalten.
Okay, okay.
Ja, als nicht dauerhafter Star Trek-Gucker. Also die kannte kein DS9, die kannte TNG, die kannte so ein bisschen TOS, aber jetzt nicht so, wie wir es kennen. Ne? Und die war, das war so der erste Film, den sie im Kino gesehen hat und hat ist da rausgegangen und gesagt, cool, hat mich mega unterhalten.
Ja, da, absolut. Also das kann ich mir auch vorstellen. Der hat ja auch wirklich vieles. So. Ja, dieses, ja. Dieses mit dem Humor, mit diese lockeren Momente. Das ist dann wahrscheinlich immer so, dass da irgendwie so einer gesessen hat und gesagt hat, so ein bisschen so Action First Contact, aber dann wieder Humor Star Trek 4 und so. Und das genau, müssen wir irgendwie zusammenkriegen. Und
dann, hast recht.
Und dann wenigen, wir haben keine Wale, aber dafür haben wir die Sonar.
Mit Sonar aber kann man auch ein bisschen Moral im Hintergrund. Ne? Also diese Story da, wie viel Leute benötigt es, ne? Wie viele Leute muss man
das quasi opfern? Das ist die große Frage. Ne? Die Szene ist immer noch stark.
Das ist ja immer noch auch ein bisschen Star Trek. Ne? Also das ist ja nicht so, als ob das irgendwie so ein plumper Science-Fiction-Film wäre, das ist nicht Flash Gordon. Ne? Ja. Also da steckt noch ein bisschen was hinter, wo du hinterher auch rausgehst und sagst, ja gut, hat er ja nicht Unrecht. Ne? Also, und ja.
Es ist vielleicht auch der einzige TNG-Film, in dem Picard nicht ganz so persönlich investiert ist wie in allen anderen Filmen. Weil in Generations, da war es halt so, der Bruder und der Neffe sind gestorben. Genau. Da hat er sich sehr mit seiner eigenen Sterblichkeit beschäftigt. First Contact, klar, was die Borg ihm angetan haben. Ja. Und bei Nemesis halt, ne, der kleine, der Klon.
Ja, und die Beziehung zu Klon. Beta ist ja auch dann recht der Klon.
Der böse Klon. Der war in allen anderen so richtig hart moralisch getroffen. Und hier ist es irgendwie eine Mission, wo er sich so moralisch sein Gewissen und über den Wohnort seiner neuen Freundin auch so ein bisschen Gedanken machen muss.
Ja, stimmt. Aber, nochmal gesagt, für mich ist der Film natürlich kein Kino-Highlight. Ne? Und das ist mit Sicherheit nicht der beste von den vier TNG-Kinofilmen. Aber der Film an sich ist für mich klassisches Star Trek.
Ja, durchaus. Also er hat zumindest Teile davon. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, gerade die zweite Hälfte fällt halt wirklich ab.
Ist so.
Sei es dieser Drohnenkampf auf dem Berg, den ich irgendwie sage, den finde ich auch nicht inszenatorisch eher so ein bisschen mehr. Das im Briar Patch mit den Schiffen ist okay, aber haben wir auch schon zum Teil. Wie gesagt, gerade auch von den Effekten zu der zeitgemäßen Serien schon mindestens genauso gut oder besser gesehen. Oder das, wie gesagt, dieses Ende in dem Schiff, wo das Ende dann da ist, dass dann diese Explosionswelle hochkommt und
Uafu
verbrennt. Ja. Und Picard gerade noch von dem darüber hinwegfliegenden Enterprise, was ja auch hier wie, gut, das haben sie nochmal bei Picard-Finale, dritte Staffel haben sie das ja auch gemacht mit der Enterprise, da warst du wenigstens noch die Idee, ne, die über ihn hinweggeflogen ist und ihn weggebeamt hat, da ist es hier auch schon passiert. Ich habe auch dieses alternative Ende mir angesehen, wo Uafu irgendwie zurückjüngert quasi. Ne?
Habe ich auch gesehen.
Das ist auch nicht besser, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß. Also ich glaube, du hast es gerade schon mal gesagt, aber der Film weiß zum Teil nicht, wo er richtig hin will. Ne? Der fängt so ein bisschen humoristisch an, der fängt auch rasant an. Ne? Ich mag das Tempo, ganz gerne das Pacing, aber irgendwann verliert er sich auch so ein Stück weit. Also ich würde jetzt nicht hier alle Lanzen für den Film brechen, ne? Also, aber trotzdem finde ich den zu keiner Sekunde langweilig, dass ich jetzt sagen würde, also wenn ich vergleiche ihn jetzt einfach mal so, das ist vielleicht nicht fair, aber ein Stück weit mit Nemesis und
Nemesis ist echt schlimm.
Nemesis ist wirklich, der hat, weiß ich nicht, kann man vielleicht zu einer anderen Stunde mal drüber sprechen, aber Insurrection ist ein Film, der mich, wir haben ihn jetzt vorgestern nochmal geguckt, der mich immer noch unterhält und das sind 108 Minuten oder sowas, wo ich in keinster Sekunde Langeweile verspüre.
Ich habe jetzt wirklich beim nochmal hingucken so ein paar Vibes gehabt, wo ich gesagt habe, das hat mich dann doch sehr an so gute Momente aus der Serie erinnert. Ja, genau. Sonst bei den Kinofilmen nicht mehr so gewesen ist. Die waren schon so ein bisschen ihr eigenes Ding. Er ist wahrscheinlich noch der war noch am nächsten an der einen oder anderen TNG-Folge so dran ist.
Genau.
Aber es ist wirklich, ich glaube auch, dass wirklich zu viele Köche da den Brei verdorben haben.
Ja, das glaube ich auch.
Und so ein paar Witze, wenn es wenigstens nur gute Witze, also so gute Gags wie das hier mit dem Überspielen, wie so Worf da ist oder so.
Ja, ja.
oder dieses A British Star oder ja, so Ding. Ja. Und da hätte und das hätte uns einiges andere erspart. Sonst aber der auch dieses, das irgendwie, ich finde ja auch Riker und Troy irgendwie als Pärchen süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Ich finde die passen super zusammen und nach den ganzen Jahren, wo sie immer so ein bisschen im Sadi und um sich rum, das war dann irgendwie, jetzt sind sie es wirklich und Riker hat am Ende dann doch am Stick gesessen.
Aber du kannst, weißt du? Ja, richtig. Aber du kannst halt auch nicht einfach eine klassische Star Trek Komödie machen, in der Summe. Ne? Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt wirklich so Beverly Hills Cop in Starfleet. Das geht auch nicht. Ne? Also du musst dann schon irgendwie versuchen, andere Komponenten mit reinzubringen. Das ist schwierig. Also stelle ich mir schwierig vor.
Ja, ich weiß, wüsste auch nicht, ob das jetzt unbedingt mit den Romulanern das Ganze besser gewesen wäre. Nee, glaube ich auch nicht. Also einerseits bin ich auch ein Fan der Romulaner. Ich mag die. Auf jeden Fall. Und ich würde die gerne mal in einem guten Star Trek Film als Antagonisten sehen.
Sehr gerne.
Und das ist denen ja oft nicht so vergönnt gewesen, trotz mehreren Anläufen und so. Aber ich glaube, dass das der ganze Twist hätte ja nicht funktioniert am Ende, mit dem, dass die irgendwie da ein Volk sind und irgendwie und damit
das. Mit den Remaren hätte man das machen können.
Theoretisch, aber da hat's auch nicht. Ja, aber da, weißt du, da holen sie im nächsten Film dann die Romulaner quasi rauf und dann setzen sie trotzdem auf eine Werkbank, um die Remaner, die aus dem Nichts irgendwie kommen, dann irgendwie nach vorzuholen. Und wie haben sie es jetzt eigentlich alles gelöst, dass die doch diese Technologie kriegen am Ende? Das weiß ich gar nicht mehr. Am Ende haben sie ja die Sona, nachdem sie ja den hier, wie heißt der, Galleon oder so, ne? Wie war der Name von ihm nochmal hier? Von dem Galatin, genau, Galatin, der quasi Galatin. Der erste Offizier, nachdem sie ihn so ein bisschen klassisch bequatscht haben und er dann die Seiten wechselt und und dann mit seiner Familie oder mit seinen Vorfahren oder Verwandten zusammengebracht wird. Aber kriegen sie am Ende dann, die können doch eigentlich die Technologie am Ende nicht kriegen, ne? Weil die Baku bleiben doch da.
Ja, eigentlich schon.
Ne? Die Föderation sagt, nee, wir verzichten drauf. Ne?
Ja, aber das die nehmen ja dann quasi die Sona, die halt wollen, auf den Planeten.
Ne? Ja, also aber das bringt ja der Föderation und trotzdem nicht diese Technologie, die sie haben wollen.
Stimmt.
Ne, also
im Prinzip spielt die Föderation gar keine Rolle, ne?
Wer weiß, vielleicht hat auch so nur der Admiral erzählt und die wussten gar nichts. Kann auch ein durchgeknallter Admiral, so ein One-Man-Gang, gewesen sein. Ja. Vielleicht hat der Rat der Föderation aber auch gesagt, nee, keine Sorge, Abgesandter regelt. Ja. Ne? Wir brauchen die nicht. Wir brauchen diese Technologie gar nicht. Wir haben dann noch einen Mann an einer Raumstation in der Nähe vom Wurmloch. Der wird's für uns richten. Wir haben noch einen Ass im Ärmel. Wir haben noch einen anderen mit wenig Haaren drauf, auf den wir in dem Fall setzen können, richtig, was den Dominion-Krieg angeht.
Der mag zwar den anderen ohne Haare nicht, aber egal.
Ja, aber das hat sich ja auch dann so ein bisschen ammonisiert stimmt. Und das ist aber trotzdem war es gut, dass das erwähnt wird, der laufende Dominion-Krieg und das
auch,
alles
halt. Auch, ne? Ja. Also das hat mir damals im Kino schon gut gefallen, dass ich gedacht habe, weil da war ich gerade noch mitten in DS9, ne? Und da fand ich schon geil, dass sie überhaupt Bezug drauf genommen haben. Ne? Dass sie
haben, natürlich.
Ne? Also einfach jetzt nicht so völlig konträr zu dem, was gerade läuft in Star Trek. Ne? Also fand ich total gut, einfach wenn es nur ein Satz ist, ne, zu sagen so, okay, der Krieg gegen das Dominion, die brauchen uns wieder als Feuerlöscher oder Feuerwehr und so, fand ich mega gut.
Ja, man hätte ja auch mal bei Deep Space Nine, hat man sich ja auch immer gefragt, was macht eigentlich die Enterprise in diesem, das Flaggschiff der Föderation während des Krieges. Die waren ja nicht bei den großen Eroberungsschlachten
dabei. Ja, wobei, es gibt ja so in ein paar Schlachtenszenen, gibt es schon Galaxy.
Ja, aber das war ja...
Aber das war ja nicht. Ist, wahrscheinlich nicht, ne?
War es nicht mehr, weil es ja zu der Zeit nicht mehr die Galaxy-Klasse war.
Stimmt, du hast recht.
Nee, es gibt auch eine
Excelsior-Klasse ist da schon, ne?
Ja, es war schon die Enterprise E, war ja schon da. Also es gibt wohl eine Erklärung, zumindest warum man das Schiff nicht gesehen hat, weil schlicht und ergreifend das Modell der Enterprise E damals nur fürs Kino lizenziert gewesen ist.
Ah, okay.
Und nicht fürs Fernsehen. Und das war wohl der Grund, so habe ich das zumindest verstanden, warum man die Enterprise E in dieser Form nicht in der Star Trek Deep Space Nine als Modellschiff bringen konnte, weil dieses Modell halt für die Kinofilme lizenziert gewesen ist. Man hätte sie aber zumindest ja erwähnen können. Man hätte ja so in Computerlogbüchern oder irgendwie so Geschichten erzählen können. Oh, habt ihr mitgekriegt, was hier Jean und seine Bande gestern wieder? Boah, die haben ja alleine... Die haben ja alleine den 15. Orgen niedergeprügelt oder so.
Genau. Und ich mag die Enterprise E ja ganz gerne. Ne? Also,
ja, ich auch.
Ich meine, die D ist natürlich, das ist das Schiff schlechthin, aber ich finde die Enterprise E stylisch persönlich jetzt noch schöner ein bisschen.
Worf sieht das auch so wie du.
Ja.
Worf sagt ja allein schon wegen den Photonen-Phalanxen und so halt. Ne?
Danke,
Worf. Ja, das ist so, aber nichtsdestotrotz.
Aber jetzt ist mal, das, noch mal zum Abschluss, Gregor. Mhm. Wenn du jetzt noch mal eine Serie oder einen Film für Star Trek pitchen würdest, wären die Romulaner ein Teil davon? Ja, ne? Oder?
Ich weiß es nicht, ehrlich
gesagt. Bei mir schon, bei mir auf jeden Fall.
Ja, also Fanherz schon, aber wenn ich jetzt sage, will ich es groß und erfolgreich und so halt. Ja, es kommt halt wirklich auf die Story an. Ich finde, die hätten es mal verdient in einem Film. Ja. Was ich nicht mehr sehen möchte, ist wieder der typische Wahnsinnige, der die Föderation vernichten will.
Nein.
Ob er nun Shinzon heißt oder die aus.
Aber ich sag mal sowas wie Balance of Terror. Ne?
Ja, genau. Ja, sowas, das ist großartig. Alleine durch diese Verwandtschaft zu den Vulkaniern und so.
Genau. Aber da könnte man schon was draus machen. Ne?
Ja, natürlich, klar. Also ich weiß nicht, ob ich es für einen Kinofilm machen würde und so, aber alles wäre mir lieber als wieder der Wahnsinnige, der für die Föderation wieder prügeln möchte.
Ja. Aber vielleicht irgendwie in der nächsten Star Trek-Serie, Gott weiß, was es sein wird, aber vielleicht mal eine Staffel nur, wo es um Romulaner geht. Ne? Also wie damals bei Enterprise, diese Xindi-Staffel. Ne?
Ja, aber ich weiß nicht, ob es noch so schnell wieder eine neue Star Trek-Serie
wird. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Ich im Moment. Außer jetzt Sektion 31 kommt ja, glaube ich, ein Film. Ne?
Ist genau. Ein Paramount-Plus-Film und was man im Moment so mitkriegt, lizenziert Paramount ja auch wieder fleißig nach außen und in den USA haben die wohl die Kinofilme im Moment wieder irgendwie auf HBO lizenziert und nicht mehr auf Paramount Plus. Ja, also der Weg geht wieder in die Richtung, wir verdienen mehr Geld, wenn wir es woanders hingeben. Du weißt, schöne neue Streaming-Welt halt. Ne?
Ja, genau.
Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen meinen Frieden mit dem Film geschlossen.
Schön.
Find ihn, ich sag so, ich bereue es nicht, ihn nicht im Kino gesehen zu haben. Ne?
Na, also, gut, okay.
Das ist für mich voll okay, dass ich ihn nicht im Kino
gesehen habe. Kann ich verstehen, ja. Ich habe ihn im Kino gesehen und ich fand es auch gut, aber ich verstehe auch, wenn man jetzt sagt, ja gut, muss man nicht im Kino gucken. Verstehe ich
auch. Ja, aber sonst ist es, gerade wenn man so ein Fan der 6. und 7. Staffel wenn man den sich so als ein typischer Zweiteiler, wo der zweite Teil einfach so ein bisschen abflacht man trotzdem irgendwann mal, einmal muss man in eine Höhle und sich verstecken vor den Bösen und so.
Wie jetzt in der Lower Decks Staffel in der letzten, ne?
Da gibt's auch eine extra
Höhenfolge, ne?
Genau. Ja, das ist so, das muss man sagen. Und da, wenn man man muss seinen Frieden damit machen.
Ja, richtig.
Weißt du, und das ist, glaube ich, das kann man schaffen.
Ja, aber ich verstehe ansonsten nicht die Leute, die sagen, wirklich, also das ist das ist der schlechteste Film. Nein, also das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich habe heute schon vertwittert oder verixt, ich breche heute meine Lanze für diesen Film, weil ich finde, der ist unterhaltsam und man muss noch nicht mal großer Star Trek Fan sein für diesen Film. Mhm. Ne, man kann sich einfach diesen Film reinziehen und einfach 108 Minuten gut unterhalten sein. Feierabend.
Genau. Peng. Ja, durchaus, ja.
Ja.
Und wie gesagt, man muss seinen Frieden damit machen.
Richtig.
Und man muss ihn als Zweiteiler im Wurm, als klassischen Zweiteiler mit Höhle und Abfallen im zweiten Teil aus Staffel 6 und 7 von TNG sehen, dann kann man wirklich seinen Frieden damit machen.
Da sind wir uns einig, auf jeden Fall.
Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, denkt dran, Leute, guckt mal Folge 12, zweite Staffel von The Orville im Inneren des Nebels und wenn ihr könnt, A-Team, Staffel 2, Folge 22, brennende Gemeinde. Eine meiner Lieblings-A-Team-Folgen neben allen Folgen, in denen Hulk Hogan dabei gewesen ist.
Ach, war Hulk Hogan und dabei?
Hulk Hogan war in zwei A-Team-Folgen dabei.
Ja, das weiß ich. Aber in der Folge auch.
Nee, in der nicht. Aber das ist die neben den beiden Hulk Hogan-Folgen.
Okay.
Und ich verlinke es nochmal, lest unbedingt die Rezession 25 Jahre Star Trek von Matthias vom Trexo Network. Das ist ganz viel Gold, dieser Artikel, wie eigentlich alles, was er oder die Freunde vom Trexo Network so schreiben.
Ja, und Grüße an dieser Stelle.
Ganz absolut und toller Artikel. Ich verlinke ihn, wie gesagt, und wahrscheinlich habe ich fast alles, was ich gesagt habe, von da. Und deshalb hoffe ich. Ich hoffe, man sieht es mir nach. Ne?
Ja.
Und jetzt verabschiede ich mich bartlos in die Nacht. Ne?
Ja. Und kopfhaarlos. Nee, nicht ganz
genau.
Aber, hat mega Spaß gemacht, Gregor.
Jörg, immer wieder gerne. War auch cool, dass wir das jetzt mal gemacht haben und mal dieses jahrelange Drängen von dir ich jetzt stillen konnte. Siehst du?
Das hört sich so bedrängt.
Also nicht drängen, sagen wir mal du hast es immer mal wieder fallen gelassen.
Ja, ich habe das mal ab und zu gedroppt. Also,
konnte hoffentlich jetzt deine Sucht befriedigen.
Ja, absolut. Ich danke dir, Gregor. Ich bin begeistert.
Sehr gut. Was gibt es Schöneres? Klar. Denkt immer dran, macht euren Frieden damit. In dem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Ja,
lebt lang und in Frieden. Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.